Philosophie pur. Endstation Herrgottswinkel. Philosophisches Nüsseknacken mit Alexander Czernik. Ein Crashkurs gegen frommes Dösen aufgrund... Ach, Zeit für die Bescherung.
Jesus, da hängt er. Seit 40 Jahren sind das jetzt schon. Am Kreuz, über der Sitzecke neben dem Kachelofen.
Zerfix.
Und? Wie lange hängt er bei Ihnen? Also, falls er da hängt. Herr Jesus Christus, wie lange musst du denn noch sterben, bis wir verstehen, wofür du gestorben bist? Christkind, Heiland, heute geboren. Vor rund 2000 Jahren. Sprechen wir doch mal vom ersten Abschnitt seines Lebens. Ganz ungeniert. Genau wie die Zeitgenossen von ihm geredet haben. Da begegnet man dann dem erniedrigten Jesus Christus. Ein geringer Mensch. Geboren von einer verachteten Jungfrau, sein Vater ein Zimmermann. Wobei er allerdings unter Verhältnissen auftritt, die die Aufmerksamkeit ganz besonders auf ihn lenken müssen. Das kleine Volk, in dem er auftritt, Gottes auserwähltes Volk, wie es sich nennt, wartet auf einen Verheißenen, der Land und Volk eine goldene Zeit bringen soll. Es ist also deutlich, dass die Gestalt, in der er auftritt, so verschieden wie nur möglich ist von der Erwartung der meisten. Und ein Vorläufer, Johannes der Täufer, hat auch schon die Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Und selber zieht er sie zweifellos auch durch Wunder und Zeichen auf sich. Davon wird im ganzen Land gesprochen. Und er, der Held des Tages, überall auf Schritt und Tritt von einem zahllosen Menschengewimmel umgeben. Die Sensation, die er hervorruft, ist ungeheuer. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Alles, was laufen kann, alles, was kriechen kann, muss dieses Wunder gesehen haben. Und alle müssen sich ein Urteil, eine Meinung über ihn bilden, sodass die Lieferanten von Meinungen und Urteilen beinahe aufgeben müssen, weil die Nachfrage so reißend ist und die Widersprüche sich so kreuzen. Aber der Wundertäter ist immer noch derselbe geringe Mensch, der buchstäblich nichts hat, wohin er sein Haupt legen kann. Aber die Masse ist von ihm begeistert, folgt ihm jubelnd, sieht Zeichen und Wunder. Sowohl solche, die er tut, als solche, die er nicht tut. Froh in der Hoffnung, dass die goldene Zeit nun beginnen werde, sobald er König wird. Sich so anzustrengen wie dieser Christus, auf alles zu verzichten, außer auf Mühe und Arbeit, zu allen Tageszeiten zur Verfügung zu stehen, eifriger als selbst der geschäftigste praktizierende Arzt. Aber wofür? Verdient er denn Geld damit? Nein, kein Groschen. Er besitzt nicht mal einen Groschen. Und wenn er ihn besäße, er würde ihn sofort weggeben. Tut er es denn, um Ehre und Ansehen im Staate zu erlangen? Ganz im Gegenteil. Er verabscheut alles weltliche Ansehen. Kein Dichter kann das besser erfinden. Falls er dabei nicht noch eins vergisst, dass dieser selbe Mensch derjenige ist, den die Mächtigen fürchten, gegen den sie Pläne schmieden, um ihn zu stürzen. Sein Tod allein kann sie beruhigen und zufriedenstellen. Sie haben entehrende Strafe darauf gesetzt, sich ihm anzuschließen und darauf, sich nur von ihm helfen zu lassen. Und trotzdem können die Mächtigen keine Ruhe finden. Sie können sich nicht richtig damit abfinden, dass das alles Schwärmerei und Wahnsinn sei. Sie haben Angst. So geht es den Mächtigen. Ja. Sein Leben ist, statt mit zunehmendem Ansehen vorwärts zu gehen, in zunehmender Zerlegung immer mehr rückwärts gegangen. Jeder weiß ja, dass man einen Menschen nach seinem Umgang beurteilt. Und nun betrachte man seinen Umgang. Seinen Umgang könnte man dadurch charakterisieren, dass man sagt, dass er von der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen worden ist. Sein Umgang sind Zöllner und Sünder. Alles Leute, die jeder um seines guten Namens und Rufes willen flieht. Ja, und ein guter Name und ein guter Ruf sind doch wohl das Mindeste, was man sich in seinem Leben zu sichern wünscht. Und so ein Mensch sagt, dass er Gott sei. Ein Lehrer, ein Weiser oder als was man ihn sonst bezeichnen will, eine Art verunglücktes Genie, das von sich sagt, er sei Gott. Ein Philosoph müsste zu Christus sagen, eine so schreckliche oder besser so wahnsinnige Eitelkeit, dass ein einzelner Mensch Gott sein will. Das ist doch ein bisher unerhörtes Ärgernis. Eine so bis auf die Spitze getriebene Form der reinen Subjektivität und der bloßen Negation hat es noch nie gegeben. Er hat keine Lehre, kein System. Er weiß doch im Grunde nichts. Er kommt mit einzelnen aphoristischen Aussprüchen, ein paar Sentenzen, ein paar Parabeln, er repetiert und variiert immerfort, wodurch er die Masse blendet, für die er auch Zeichen und Wunder tut, sodass sie, statt etwas zu erfahren und wirkliche Belehrung zu bekommen, an ihn glauben lernt, an ihn, der einem so fatal wie möglich fortwährend seine Subjektivität aufnötigt. Nun ja, man kann ihm zugestehen, dass er eine merkwürdige Subjektivität ist. Mit ein bisschen Lyrik und einigen Aphorismen bringt er das ganze Land in Bewegung. Das ist überhaupt die in der Subjektivität enthaltene Anmaßung, dass der Einzelne etwas sein will. Dass der Einzelne aber Gott sein will, ist selbstverständlich das Wahnsinnige an Christus. Weil wäre dieser Wahnsinn möglich, dass ein einzelner Mensch Gott wäre, so müsste man ja konsequenterweise diesen einzelnen Menschen anbeten. Eine größere philosophische Bestialität ist undenkbar, müsste ein Philosoph sagen. Nun könnte man fragen, wie war es doch nur möglich, dass Christus totgeschlagen werden konnte? Er, der in nichts, in keiner Weise seinen Vorteil gesucht hat. Wie ist es möglich, dass irgendeine Macht oder irgendein einzelner Mensch mit ihm kollidieren kann? Antwort: Gerade deshalb wurde er gekreuzigt, weil er in nichts sein Eigen suchte. Weil er die Liebe war. Weil er nicht selbstsüchtig sein wollte. Er wollte die Wahrheit sein. Und zwar aus Wahrheitsliebe. Die Mächtigen hassten ihn, weil das Volk ihn zum König machen wollte. Und das Volk hasste ihn, weil er nicht ihr König werden wollte. Also, kann man aus der Geschichte etwas von Christus zu wissen bekommen? Nein. Warum nicht? Weil man überhaupt nichts von Christus wissen kann. Er ist das Paradox, der Gegenstand des Glaubens. Nur da für den Glauben. Auf historische Weise erfährt man etwas anderes von ihm, als was er ist. Also erfährt man nichts von ihm oder etwas Unrichtiges. Man wird betrogen. Die Geschichte macht Christus zu einem anderen, als der er in Wahrheit ist. Von ihm kann man nichts wissen. An ihn kann man nur glauben. Und der Glaube überwindet die Welt. Und auch die Geschichte. Doch der Glaube liegt in einem zerbrechlichen Gefäß. In der Möglichkeit des Ärgernisses. Christus als Gottmensch ist ja erstmal ein Ärgernis. Das Paradox, absolut das Paradox. Selbstverständlich, dass der Verstand daran stillstehen muss. Ja, selig, wer sich an ihm nicht ärgert, sondern glaubt. Das Paradox aber hat seine Spannung verloren. Man wurde Christ, ohne es zu merken und ohne das Geringste von der Möglichkeit des Ärgernisses zu spüren. Man nahm Christi Lehre hin, wendete und putzte sie, bis das Christentum auf diese Weise Heidentum geworden ist. Alles ging so leicht und einfach, ganz natürlich. In der Christenheit herrscht ein ewiges Sonntagsgewäsch über die herrlichen und unschätzbaren Wahrheiten des Christentums, seinen milden Trost vor allem. Christus, das Zeichen des Ärgernisses und der Gegenstand des Glaubens, ist zur abenteuerlichsten aller märchenhaften Gestalten geworden. Eine Art göttlicher Biedermann. Aller Saft und alle Kraft wurde aus dem Christentum herausdestilliert. Darauf einen Dominostein. Ja, Entschuldigung. Was sich ärgern heißt, weiß man nicht. Und noch weniger, was anbeten heißt. Im tieferen Sinne kümmert man sich gar nicht darum, was er tut. Und noch weniger darum, ihn nach schwachen Kräften mit Gottes Beistand im Tun des Richtigen, Edlen, Erhabenen und Wahren nachzuahmen. Denn worin das besteht, weiß man eigentlich nicht. Man begnügt sich damit zu bewundern und zu rühmen und ist zu gewissenhaft, vielleicht aber auch zu feig, zu weichlich, um recht verstehen zu wollen. So hat die Christenheit das Christentum abgeschafft. Die Christenheit hat das Christentum abgeschafft, ohne es selbst richtig zu bemerken. Man müsste versuchen, das Christentum wieder in die Christenheit einzuführen, wenn sich etwas ändern soll. Nüchtern werden, das wäre die Aufgabe. Es gibt ein paar ernsthafte Fragen zu beantworten. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Wo stehen wir? Wo stehen wir? Und welches ist der Zustand der Christenheit? Uns ist das Endliche und das Unendliche, das Ewige und das Zeitliche, das Höchste und das Niedrigste derart ineinander gelaufen, dass unmöglich zu sagen ist, wie es eigentlich damit steht.
Ach, Traude.
Frohe Weihnachten. Danke. Ganz gemütlich am Kachelofen. Ja, allein. Mit wem? Ah, schön. Grüße. Wie war die Predigt? Null 0815. Nudeln und Rotwein. Danke. Keine Sorge. Weihnachten und Silvester, wie immer. Ganz gern allein. Ja. Tschüss. Der Zustand des Christentums ist eine undurchdringliche Zweideutigkeit. Durch einen dicht zugewachsenen Urwald einen freien Durchblick zu hauen, ist längst nicht so schwer, wie da die Ideale hineinleuchten zu lassen, in so eine Zweideutigkeit, wo alles im Zwielicht liegt, wo wir nur so dahin leben. Die angelernte, dressierte, träge, welthistorische Gewohnheit, aus der heraus man immer mit einer gewissen Ehrerbietung von Christus redet, weil man eben aus der Geschichte so viel von ihm zu wissen bekommen hat und so mancherlei gehört hat, dass er eben so etwas Großes gewesen sein soll. Diese Ehrerbietung ist keinen Deut wert. Sie ist Gedankenlosigkeit, Scheinheiligkeit und an und für sich Gotteslästerung. Ja. Das Christentum ist nicht als ein Prachtexemplar milder Trostgründe in die Welt gekommen, sondern als das Absolute. Aus Liebe will es Gott so. Aber Gott will es und er will das, was er will. Er will nicht von dem Menschen zu einem freundlichen, menschlichen Gott umgeschaffen werden. Er will die Menschen umschaffen. Und zwar aus Liebe. Aus absoluter Liebe. Aber relativ verstanden ist das Absolute die größte Plage. In allen matten, trägen und stumpfen Augenblicken, wo das Sinnliche den Menschen beherrscht, ist ihm das Christentum ein Wahnsinn. Da es mit einem endlichen Wozu nicht vergleichbar ist. Frage: Wozu ist es dann aber da? Antwort: Schweig, es ist das Absolute. Und so muss es dargestellt werden, nämlich so, dass es sich dem sinnlichen Menschen als Verrücktheit zeigt. Es spricht nämlich unaufhörlich davon, wie der Christ leiden muss oder wie ein Mensch leiden muss, um ein Christ zu werden und zu sein. Leiden, die er also dadurch vermeiden kann, dass er einfach darauf verzichtet, ein Christ zu werden. Will man aber Christ werden, muss man die Situation der Gleichzeitigkeit mit Christus einüben und darf ihn nicht als historisches Faktum im Herrgottswinkel verstauben lassen, als Gekreuzigten nämlich, und nicht als Auferstandenen, der durch geradezu unvorstellbares Leiden hindurch schließlich sogar den Tod überwunden hat. Also lebt er. Heute mit mir. Mit uns. Gleichzeitig. Und nicht in der Vergangenheit. Menschlich gesprochen ist ein noch größerer Schmerz als selbst der größte menschliche Schmerz damit verbunden, Christ zu werden, zur Ähnlichkeit mit Gott umgebildet zu werden. Und das wird immer so sein, wenn die Tatsache, dass man Christ wird, bedeutet, dass man in Wahrheit gleichzeitig mit Christus wird. und hat dieses, ein Christ zu werden, nicht diese Wirkung, so ist all das Gerede, dass man ein Christ werde oder sei, Geschwätz, Einbildung und Eitelkeit und eine Sünde wider den Heiligen Geist. Dem Absoluten gegenüber gibt es nur eine Zeit, die Gegenwart. Wer mit dem Absoluten nicht gleichzeitig ist, für den ist es gar nicht da. Und da Christus das Absolute ist, so kann man leicht einsehen, dass es im Verhältnis zu ihm nur eine einzige Situation gibt. Die der Gleichzeitigkeit. Die 2000 Jahre bedeuten dabei nicht das Geringste und verändern ihn nicht, offenbaren aber auch nicht, wer er gewesen ist. Denn was er ist, das ist nur dem Glauben offenbar. Die Bestimmung der Wahrheit und aller Religiosität. Die Bestimmung für mich, nur für mich, im Hier und Jetzt. Das Vergangene ist nicht Wirklichkeit für mich, nur das Gleichzeitige ist Wirklichkeit für mich. Das, womit du gleichzeitig bist, ist Wirklichkeit. Für dich. Und auf diese Weise kann jeder Mensch nur mit der Zeit gleichzeitig werden, in der er selber lebt. Aber dann noch mit einer anderen. Mit Christi Leben auf Erden. Denn Christi Leben auf Erden, die heilige Geschichte, steht ganz und gar allein, indem sie außerhalb der Geschichte steht. Ja, da hängt er. In der Ecke am Kruzifix. Aber liegen tut er auch. In der Krippe und am Christbaum. Umgeben von Maria und Josef und dem Esel und den Schafen und den Hirten. Heute geboren, vor rund 2000 Jahren. Ob ich ihm noch etwas mehr Moos unterlegen sollte, damit das bequemer hat? Aber du bist ja nicht in die Welt gekommen, um dir dienen zu lassen, nicht wahr? Und also auch nicht, um dich bewundern oder in diesem Sinne anbeten zu lassen. Du warst selber der Weg. Und das Leben. Und du hast nichts anderes verlangt als Nachfolger. Ja, dann weck uns bitte auf, wenn wir in dieser Betörung eingeschlummert sind. Erlöse uns bitte von dieser Verwirrung, dass wir dich bewundern oder anbetend bewundern, statt dir nachfolgen und ähnlich werden zu wollen.
Sie hörten Philosophie pur, Endstation Herrgottswinkel. Von und mit Alexander Czernik. Ein Crashkurs gegen frommes Dösen aus Originaltexten der 1848 erschienenen Schrift Einübung im Christentum des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Gesungen haben Hermann Prey und der Tölzer Knabenchor. Ton gestaltet von Anna Kunzio. Regie Manuel Schmale. Eine Produktion des ORF 2018.